Was ist die schönste Gnadengabe des Heiligen Geistes? Das müssen Sie wissen. Die, dass ich Jesus meinen Heiland nennen darf, der mich erlöst hat, das können Sie nur durch die Kraft des Heiligen Geistes. Darum dürfen wir beten und es ist schön, wenn Sie glauben können und das auch von Ihrem Leben rühmen. Nun weiß ich, dass an solch einem Tag wie dem Dreieinigkeitsfest ja viele nichts Richtiges damit anfangen können. Ist auch oft in den Hintergrund gedrückt worden. Und es tut mir leid, wie oft wir auch durch kalte, unverständliche Glaubenssätze abgeschreckt werden. Neulich kam in der Zeitung von der Dorothy Sayers, das war eine der berühmtesten Kriminalromanschreiberinnen, aber die war überzeugte Christin und die hat immer gesagt, das Aufregendste am christlichen Glauben ist das Dogma. Da stehen die großen Hämmer drin. Da sind die wirklichen Aussagen, die unser Leben bestimmen. Und die Frau hat ja was von Spannung und Aufregung verstanden, wenn sie ihre Romane geschrieben hat. Ich bin so froh, dass die Bibel uns nicht Lehren enthüllt, die irgendwo im Raume stehen, sondern dass uns die Bibel das Wunder der Dreieinigkeit Gottes bezeugt, im Blick auf unser Leben, dass Gott in dreifacher Weise an uns wirkt. Und ich möchte jetzt aus dem 2. Thessalonicher Brief heute zwei Verse unserer Predigt zugrunde legen. 2. Thessalonicher Brief, das ist vor den Timotheus- und Titusbrief und nach dem Kolosserbrief, 2. Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 13 und 14. Noch 15. Wir aber müssen Gott allezeit für euch danken, vom Herrn, geliebte Brüder. Das sind nicht bloß Männer damit gemeint, sondern alle, die die Liebe Christi in sich tragen. Die Bibel denkt nie an den Sex. Die Bibel denkt an die Herzlichkeit. Darum ist es eine völlige Art heute, wie das missverstanden wird. Bruder meint Herzlichkeit, Verbundenheit miteinander unter Christen. Dass Gott euch als Erste zur Seligkeit erwählt hat in der Heiligung durch den Geist und im Glauben an die Wahrheit, wozu er euch auch berufen hat durch unser Evangelium, damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. So steht nun fest, liebe Brüder, und haltet euch an die Lehre, in der ihr durch uns unterwiesen seid, es sei durch Wort oder Brief von uns. Jetzt möchte ich Sie bitten, dass Sie Ihre Bibel noch aufgeschlagen liegen lassen, weil wir sie nochmal brauchen. Es wird ja heute gern der Blick in die Zukunft gerichtet. Das tun eigentlich alle. Und die sprechen, was kommt auf uns zu? Wenn ich richtig zugehört habe, sind alle sehr pessimistisch. Alle sagen, die Gefahren sind so groß. Die Gefahren sind unheimlich, die Bedrohung ist so groß. Wir gehen dunklen Tagen entgegen. Das Einzige, was uns noch retten kann, ist, dass der Mensch entschlossen seine Möglichkeiten ergreift und dieses Steuer noch einmal herumreißt. Also was uns retten kann, ist allein der Mensch. Wenn Sie einmal hören, was die Bibel sagt, ist genau das Gegenteil. Und gerade in diesem Kapitel spricht Paulus davon. Und nun lesen Sie mal die ersten Verse unseres Kapitels. Wir wollen doch, bevor wir mit unserem Predigtext beginnen, ein Auge drauf haben. Er spricht von der Zukunft. Lasst euch nicht erschrecken. Lasst euch von niemand verführen. Und wenn man das alles sieht, was Paulus in der Zukunft auch als Bedrohung für die Welt kommen sieht, dann gipfelt bei ihm alles aus der einen Erkenntnis, der Mensch ist es. Der Mensch des Abfalls, der zerstört alles. Der Mensch, der sich von Gott losgerissen hat, der tollkühne, autonome Mensch, der nichts mehr über sich duldet. Und hier steht das ja alles. Im Vers 3, der Mensch der Bosheit, der Sohn des Verderbens, er ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott und Gottesdienst heißt. In diesen Tagen ist es immer wieder gut, ein wenig innezuhalten und sich umzusehen. Beim Zeitungslesen, beim Hören der Fernsehsendungen. Könnte das nicht eine Zeitströmung sein, die in unseren Tagen sich besonders krass auswirkt? Der Mensch des Widerspruchs, der Mensch der Bosheit, der Mensch des Abfalls, der immer tollkühner sich gebärdet. Aber das ist ja nicht irgendwo fern, sondern wir sind ja in diesen Zeitgeist alle mit hineingerissen und alle mit davon geprägt. Heute ist das Mode, der Hass gegen Gott, der Spott über Gottes Wort. Und wenn wir dann weitersehen, Vers 4, er ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Ja, auch das verstehen wir plötzlich ganz neu. Das erfüllt sich doch in unseren Tagen. Wie nie zuvor hat sich der Mensch heute an die Stelle Gottes gesetzt. Er ist die einzige Autorität, der über Gut und Böse bestimmen kann. Der Mensch bestimmt, welche Gebote Gottes noch zu gelten haben und wie sie gedeutet werden müssen. Er hat sich doch an die Stelle Gottes gesetzt. Wir machen das alles, wir bestimmen das, wir leiten diese Entwicklungen ein, die nötig sind, um die Welt zu retten. Vor der Bewegung ist mir Angst und bang. Sicher war das zu allen Zeiten verborgen schon da, aber am Ende der Zeit, sagt Paulus, wird das sich unverhüllt noch einmal darstellen und wird das ans Licht kommen. Und dann noch im Vers 9, der Böse aber wird in der Macht des Satans auftreten mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern. Was das ist, weiß ich noch nicht, aber Wunder können mich nicht faszinieren. Weil Wunder sehr wohl uns auch täuschen können. Zeichen können auch uns täuschen. Wir wissen nicht, wie Einzelnes einzuordnen ist. Aber das kann trickreich sein, dass man oft fasziniert ist. So wie unsere Vorväter das erlebt haben und aus dem Dritten Reich erzählt haben, nach dem 20. Juli. Siehst du, die Bewahrung Gottes ist doch mit Adolf Hitler. Das war nicht Gott. Das sind andere Mächte. Und in dieser unheimlichen Zeitströmung, die Paulus hier sieht, da erkennt er schon die ganze Bedrohung der Welt. Wie kann man sich eigentlich in solch einer großen Strömung noch orientieren? Wie sollen sich unsere jungen Leute zurechtfinden? Wir erleben doch, dass um uns her immer wieder eine ganze Reihe von Menschen, die einmal fröhlich mit uns im Glauben gewandert waren, sich plötzlich abmelden und dann im großen Strom mitfahren, der autonomen Menschen, die keinen Gott mehr brauchen, die kein Wort Gottes mehr nötig haben. Wie sollen sich da junge Menschen heute orientieren können? Sie sind doch wirklich sehr schwer dran, wenn es dann noch heißt, dass Gott kräftige Irrtümer schicken lässt. Kräftige Irrtümer, die noch die alles durcheinander überhaupt erst möglich machen. Wie kann man sich da zurechtfinden? Man kann sich nur zurechtfinden, weil Gott in diesen Tagen seine Leute ruft und seine Gemeinde baut. Und das ist für mich das Größte, was in diesen Tagen gegenwärtig geschieht. Das soll uns gar nicht so aufregen, was alles an dunklen Weltentwicklungen uns immer wieder schrecken mag. Dass Gott eine Gemeinde ruft, heute Menschen zum Glauben kommen. Das war doch wieder beeindruckend bei den Pfingsttreffen am letzten Wochenende. Wie junge Menschen Christus erkannt haben und sich lossagen von dieser breiten Strömung und sagen, ich möchte mein Leben Gott darbringen. Ich habe mich entschieden, ihm zu folgen. Und darüber muss ich jetzt reden. Mein erstes, dein Leben hat eine ewige Bestimmung. Da redet Paulus genau in diesem Zusammenhang davon, von dem Wunder, dass es in Thessaloniki eine Gemeinde von Christen gibt. Ich war im März kurz dort und habe diese Gemeinden besucht und es hat mich beeindruckt, wie schon eine kleine Bibelgemeinde mitten in der Hauptstraße von Thessaloniki lebt oder die griechisch-evangelische Gemeinde in unseren Tagen. Bibelgemeinden, Leute, die feststehen. Wie kommt es denn dazu? Das war damals vor 2000 Jahren, als die Gemeinde von Paulus gegründet wurde. Er dankt für das Wunder. Wir müssen Gott alle Zeit für euch danken. Ich freue mich, wenn ich Sie heute Morgen im Gottesdienst sehe, weil ich weiß, in Ihrem Leben ist der lebendige Gott wirksam. Er redet mit Ihnen und Sie kennen ihn. Und wie sagt Paulus so schön, vom Herrn geliebte Brüder, da ist ein Liebesverhältnis zwischen Ihnen und dem ewigen Gott da. Er liebt Sie, Sie lieben ihn. Und das ist wichtiger als alle großen Strömungen der Weltgeschichte, dass Gott Menschen sich ruft und dass er sie liebt und dass er in ihnen wirkt und dass er mit ihnen geht und sie segnet. Ich möchte Gott danken, alle Zeit für euch, vom Herrn geliebte Brüder. Ich kenne so viele, die beklagen sich über die Christen seien alle abstoßend wie Vogelscheuchen. Ich freue mich immer an Christen, wo sie auch die Gemeinschaft finden. Heute Mittag, wenn sie in der Gemeinschaftsstunde sind, wenn sie im Hauskreis sitzen, wenn sie im Schülerkreis solche jungen Leute entdecken oder wo das ist. Vom Herrn geliebte Brüder, mit denen wir verbunden sind, im Glauben über alle Konfessionsschranken hinweg. Menschen, in denen Gott sein Werk hat. Aber nun erwähnt Paulus hier, etwas, was wir in der Predigt gerne unterschlagen, weil es so schwierig erklärt werden kann. Dass Gott euch erwählt hat zur Seligkeit. Kaum lesen wir das Wort in der Bibel, verfallen wir in grübelndes Diskutieren. Erwählung, ja, aber wie ist das? Wer ist dann erwählt und wer ist dann nicht erwählt? Es gibt Dinge in der Bibel, die können wir nicht in ihrer ganzen Tiefe ausloten. Aber ich möchte heute ganz deutlich sagen, dass das in der Bibel steht, weil es ein Trost ist. Und Sie dürfen einen Trost einmal nehmen für Ihr Leben und sich dran halten. Gott hat Sie erwählt, ehe der Welt grundgelegt war. Mir ist das schon ein großer Gedanke, dass Gott mich mit meinem Leib geschaffen hat. Und nicht noch irgendwo aus Zufall entstanden bin, sondern Gott hat eine Absicht mit meinem Leben. Das tröstet mich oft. Nicht durch Zufall stehe ich da, Gott hat mich gemacht. Aber noch viel größer ist, dass Gott vor der Erschaffung der Welt an mich denkt, mich liebt, sie sucht, ihnen begegnen will. Wenn Sie jetzt sagen, Sie verstehen es nicht, dann möchte ich sagen, haben Sie geglaubt, Sie könnten das verstehen? Er hat Sie erwählt, ehe der Welt grundgelegt war. Das ist das Fundament, auf dem unser Glauben ruht. Gott hat eine Absicht mit uns und sucht uns. Und jetzt darf ich darauf aufbauen. Er hat mich erwählt, ehe der Welt grundgelegt war. Gott kennt mich, Gott sucht mich, Gott liebt mich. Ich erspare es Ihnen jetzt, allein zu zitieren, wie oft Jesus von den Auserwählten Gottes spricht. Das ist schon wichtig. Dass Sie Christ sind, liegt nicht daran, dass Sie moralisch besser sind als die anderen Leute oder Ihre Nachbarn oder Ihre Familienmitglieder. Erwählung, das hat einen Grund im Wollen Gottes. Er hat das bei mir gewollt, dass ich glaube. Jetzt doch noch ein Wort für die Grübler. Die bleiben sonst hängen und hören beim Punkt 2 und 3 nicht mehr zu. Doch noch ein Wort für die Grübler. Da sagen wir ja gern, das ist doch ungerecht von Gott. Warum erwählt er die einen, die anderen erwählt er nicht? Und da las ich bei dem Prediger Spurgeon ein ganz tolles Beispiel. Er sagt, wenn du dich daran aufhältst, dass andere nicht erwählt sind, dann frage ich dich, wollen die das überhaupt? Wollen die denn das neue Leben mit Gott? Wollen die denn überhaupt mit Gott leben? Wollen die überhaupt Gottes Wort hören? Warum beschweren sie sich dann? Wenn sie es wollen, dann sind sie auch erwählt. Dann wirkt ja Gottes Geist in ihnen. Wenn sie es wollen, wenn sie sich ausstrecken nach Gott. Und wenn es sie kalt lässt und wenn sie sagen, wir wollen von Gott überhaupt nichts wissen und davonlaufen, dann brauche ich mich um ihre Erwählung auch nicht zu sorgen. Es ist nur von uns ein vorgegebener Grund, den wir immer wieder einführen in der Debatte. Es ist doch umgekehrt. Die Erwählung Gottes ist viel, viel weiter, als wir es tun und wahrnehmen. Jetzt verspielt doch eure Erwählung nicht. Tut Fleiß, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Sag doch Ja dazu. Gott will in deinem Leben wirken. Gott will dein Leben verändern. Ergreife das doch. Und überhaupt, dass das schon von dir gehört wird, dass du es überhaupt nehmen kannst, das ist doch schon ein Zeichen der göttlichen Erwählung, wie sein Geist in dir wirkt und wie er dich immer wieder zieht. Ich bin immer wieder beeindruckt, wie viele Menschen mir freimütig gestehen. Ich saß neulich wieder mit einem Menschen zusammen, der sagte, wissen Sie, ich ging mal früher in die Kirche, aber es bringt mir nichts mehr, es lässt mich leer. Und wenn ich ihn frage, wie es mit Gott ist, dann sagt er, das möchte ich doch sagen. Ich habe in meinem Leben Gott oft gehört und gespürt. Liegt nicht da das Problem? Ich weiß, wie Gott bei mir anklopft. Ich spüre, dass er mich gewählt hat. Und jetzt muss ich es auch festmachen. Und da liegt so ein großer Trost drin in dieser göttlichen Erwählung. Und das gilt heute im Dreieinigkeitsfest für uns alle. Er hat mich erwählt und ich darf darauf mich gründen und darf ihm glauben und ihm gehören. Es ist seine Sache, er will mich haben. Und es liegt nicht an meinem unsicheren Glauben, sondern an der Wahl Gottes. Ist doch beeindruckt, wenn man das sieht am Volk Israel, dass Gott sein Volk auch in Jahrtausenden nicht loslässt. Ergreife deine Erwählung. Mach sie fest. Aber nun entfaltet das Paulus hier und er spricht wirklich von der Dreieinigkeit Gottes. Er spricht nicht von der Erwählung Gottes allein, sondern er spricht jetzt davon, dass wir die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangen, im Vers 14. Dass wir die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangen. Wie erlangt man die Herrlichkeit Jesu? Es gibt viele, die wollen so leben wie Jesus. Die trauen sich das alles zu. Ich erschrecke immer wieder, wenn man sich so ein großes Programm vornimmt, wenn man gestern wieder im Fernsehen hört, wie da die Kirchen die Programme beschließen für die nächsten Jahre, von der Abrüstung bis zum Weltfrieden, über die Lösung der sozialen Missstände bis zur gerechten Weltwirtschaftsordnung. Was soll ich, kleiner Mann, dazwischen machen? Und dann sagt mir mein Herr, du sollst die Herrlichkeit Jesu ergreifen. Und die sollst du gewinnen, die Herrlichkeit Jesu. Und die kriege ich nicht, indem ich mich danach strecke und mich verkrampfe und versuche, mich zu kasteien und sagen, so, jetzt habe ich ein Stück weit das schon verwirklicht. Wie erlangt man die Herrlichkeit Jesu? So wie damals viele zu Jesus gedrängt haben, Zöllner und Sünder, und haben die Herrlichkeit Jesu erlangt, der ihnen die Vergebung zugesprochen hat. So hat es Paulus auch in seinem Leben empfangen. Und so können sie die Herrlichkeit Jesu nur empfangen, indem sie heute an diesem Sonntag sagen, Herr, du weißt, was in meinem Leben falsch ist und sündig. Und Unrecht. Ich will es vor dir bekennen und mach du mich ganz frei. Und nimm du mir diese Last weg. Reinige mich durch und durch. Und dann empfange ich die Herrlichkeit Jesu, die Vergebung, die mich ganz frei spricht und mein Leben neu macht, total neu. Und dann ist Christus bei mir. In der dunklen Nacht, ich bin nicht allein. Selbst wenn Menschen sich von mir absetzen und ich allein bin, ich bin nicht allein. Christus ist bei mir. Erlange die Herrlichkeit Christi Jesu. Und dann spricht er von der Heiligung durch den Geist. Sondern am Pfingstfest haben wir das so unterstrichen in der Predigt. Ohne Geist Gottes sind wir tot. Können wir nicht viel vollbringen, auch wenn wir noch so viel Termine in unserem Kalender haben. Erst wenn der neue Geist Gottes uns erfüllt und Liebe und Freude und Friede uns durchdringt, das muss von innen her kommen, aus dem umgewandelten Herzen. Herr, komm du mit deinem Geist und erfülle mich, dass mein Leben und mein Tun durchwirkt ist von dir. Also das sind keine abstrakten Lehrsätze über den dreieinigen Gott, sondern erfahren jetzt bei ihnen im täglichen Leben. So kommt mir Gott nahe, so erfahre ich ihn. Und dann schließt Paulus, so steht nun fest, liebe Brüder. Mit dem Punkt möchte ich schließen. Wir wollen heute eine Mitarbeiterin aussenden in eine schwierige Aufgabe in ein Moslemland, Pakistan. Sie soll dort das Evangelium Jesu verkünden und wirken für ihn. Ja, wie kann man das? Wie kann man das in einer so feindlichen Umgebung tun? Da sage ich Ihnen freimütig, dass es hier gar nicht leichter ist als dort. Nur der kulturelle Unterschied kommt noch dazu und das Erlernen der fremden Sprache. Wenn unsere Schüler wieder zurückgehen nach den Ferien in ihre Schulklassen hinein, unsere Studenten an die Universitäten, wenn sie alle in ihrer Umgebung leben und dann sehen sie wieder diesen breiten Strom, von dem Paulus gesprochen hat, diesen Strom, wo der autonome Mensch sich selbst bestimmt, da geht es ja nicht darum, bloß ob ich zur Kirche mich noch halte und ob ich fromm bin oder sowas. Da geht es darum, ob ich meine Erwählung festmache. Ob ich die Herrlichkeit Christi ergriffen habe. Wenn ich mir noch mal ein Wort zu der Basler Versammlung erlauben darf. Ich meine, dass heute nicht alles und jedes nötig ist, was in der Kirche debattiert werden muss. Das wird schon seit eh getan. Übrigens war das auch schon vor dem Dritten Reich so, dass Pfarrer politisiert haben, sonst wären sie ja nicht in den unheilvollen Strom hineingeraten. Es gibt schon so viel Politik in der Kirche und Wirtschaftsprobleme. Was heute wieder Not ist, dass Menschen Christen werden. Und dass der dunkle Kontinent Europa wieder für Jesus erobert wird. Gott hat einst diesen Kontinent gesegnet und erwählt. Was gab es hier? Einen Bach und einen Händel, einen Luther und einen Bonifatius. Soll denn die Flamme des Glaubens in unseren Tagen verlöschen? Sie müssen feststehen. Haltet fest an der Lehre und an dem Wort. Es war dem Paulus wichtig, als da eine ganz mickrig kleine thessalonische Gemeinde war. Aber diese Gemeinde von Thessalonich hat damals das ganze Altertum aus den Angeln gehoben, wie die anderen kleinen Christengemeinden. Das war die Vorhut der neuen Zeit. Ich wollte, dass Sie mit Ihrem Glauben heute feststehen und den Herrn Jesus bekennen. Es gilt dann für die Mitarbeiterin, die wir aussenden. Aber das soll nur eine Verpflichtung sein für uns, dass wir sagen, ich möchte jetzt den Ruf Jesu hören, der mich sendet, zurück in meine Familie, unter meine Arbeitskollegen. In meinen Umkreis, in dem ich lebe, und dort will ich für ihn wirken. So steht nun fest, liebe Brüder, als Erwählte, als solche, die die Herrlichkeit Christi ergriffen haben, als solche, die geheiligt sind im Geist. Der Herr segne sie. Amen.